offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Willkommen zurück zur zweiten Halbzeit mit Michael Kölner. Während der fußballfreien Zeit ist bei den Löwen einiges passiert. Neue Sponsoren konnten für die Löwen begeistert werden. Die Löwenfamilie wächst, die neuen Trikots sind gelauncht worden, DFB-Pokalauslosung und. Alles Themen, über die wir nun in diesem zweiten Teil der Doppelfolge mit unserem Cheftrainer Michael Kölner sprechen wollen. Bevor wir gleich auf die einzelnen Themen eingehen, wie nimmst du die aktuelle Stimmung im Club wahr?
Gut, also ich hoffe natürlich, dass es nach dem Podcast weiter so bleibt. du hast es ja vorher schon angesprochen. Also ich glaube, es laufen momentan so viele Rädchen greifen ins andere. Also wir haben das in der ersten Folge schon, in der letzten Folge schon angesprochen, mit der 66. Folge, wir sind ja jetzt schon in der 67. Folge, in der 66. Folge angesprochen mit dem Dauerkartenverkauf. Jetzt haben wir eine riesige Nachfrage an Trikots, beide Trikots richtig gelungen sind. Also ich freue mich immer schon dieses blaue Trikot zu Hause, also das Auswärtstrikot trage ich gern zu Hause, ja, so eine Jeanshose, das ist einfach, das ist stylisch, das ist einfach eine coole Klamotte, einfach so für den Tag. Und freue mich auch, wenn wir im Stadion jetzt, wenn die Spiele wieder losgehen und unsere Fans sind mit den Trikots im Stadion und sind auch stolz, jetzt das neue Trikot zu tragen zu dürfen. Und man merkt das natürlich auch an Sponsoren. Also ich glaube, wir sind einfach sexy. Und das meine ich ja wirklich, ohne dass es ein negativ behafteter Begriff ist, sondern sexy ist immer was sehr Schönes.
Muss man in der heutigen Zeit aufpassen.
Ja, muss man aufpassen mit allen Dingen und Gendersprache, was es für Mist mittlerweile gibt. Sondern, dass man einfach sexy ist, und ich glaube, 60 München ist sexy. Und wir freuen uns natürlich darauf, dass wir auch bei Sponsoren positiv wahrgenommen werden. Wir tun, glaube ich, auch alles dafür, dass sich die Sponsoren bei uns auch wohlfühlen in der Löwenfamilie und dass sie auch einen Mehrwert dazu für sich finden, dass sie mit 60 München am Ende auch eine gemeinsame Zukunft eingehen. Und ich glaube, das ist wichtig. Also jeder muss am Ende auch vorankommen und muss seinen Mehrwert rausziehen. Und ich glaube, 60 München ist momentan auch für viele Sponsoren einfach ein Mehrwert. Und das wollen wir auch weiterhin so voranbringen. Und deswegen, glaube ich, ist momentan im Verein sicherlich nicht alles rosig, das darf man jetzt auch nicht immer so sagen, das soll auch nicht so sein, sondern wir haben, glaube ich, eine gute Diskussionskultur im Verein entwickelt, und ich glaube, Diskussionen bringen uns voran, unser bisschen Reibung bringt uns voran, das haben wir in der Mannschaft auch, wir reiben uns auch hin und wieder mal, aber ich glaube, am Ende muss es immer konstruktiv sein und muss immer an der Sache und am Ziel orientiert sein. Und ich nehme den Verein momentan extrem wahr, dass wir an der Sache und am Ziel orientiert arbeiten, und das macht einfach riesig Spaß. Also ich komme auf jeden Fall jeden Tag unheimlich gerne in die Grünwalder Straße 114. Freue mich drauf. Das hat nicht was mit der Mannschaft zu tun, sondern weil einfach Mitarbeiter im Verein und in der Verwaltung, egal wo du rumgehst, einfach eine positive Stimmung herrscht. Das ist eine gelöste Stimmung. Jeder haut sich 100%ig oder 1068%ig für den Verein rein. Und ich hoffe, dass wir das auch in der Zukunft weiterhin so hinbekommen können.
Du hast es ja auch am eigenen Leib erfahren mit den neuen Partner. Wir haben schon letztes Jahr im Dezember haben wir Rewe als neuen Premium-Partner bekommen. Jetzt zum Saisonstart mit E.ON einen überregionalen großen Partner auf der Premium-Partner-Ebene. BayWa kommt jetzt auch dazu. Und Autohaus Bierschneider, neue Dienstwagen.
Ja, schön für uns. Also weiß nicht, für mich natürlich auch ein Oberpfälzer Unternehmen ist. Und freue mich natürlich, wenn sich die Oberpfalz immer auch bei 60 München engagiert. Da ist auch ein überregionaler Player am Ende mit 1200 Mitarbeitern und vielen Autohäusern. Ist natürlich das für uns gut, dass wir da einen Partner an der Seite haben, der am Ende auch stark ist und der aber über uns, über 60 München einfach auch noch bekannter werden will, stärker werden will. Und dann finde ich immer, es sind solche Kooperationen und solche Synergie-Zusammenschlüsse am Ende auch immer für alle Seiten super spannend, hochinteressant. Und am Ende freue ich mich auch drauf auf jeden Partner, so jetzt wie du vorher gesagt hast, mit E.ON, aber natürlich auch mit unseren stärksten Partnern, so jetzt mit unserer Bayerischen Versicherung. Das ist natürlich, sagen wir mal, für uns unheimlich eine tolle Partnerschaft, die wir, ja, also ich zumindest gefühlt tagtäglich lebe, versuche ja tagtäglich zu leben und hoffe natürlich auch, dass ja, das nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern dass sich der eine oder andere vielleicht wirklich überlegt, kann 60 München für mich gut sein, und ich glaube, ich kann vielen versprechen oder kann allen sagen, 60 München ist schon wirklich eine geile Marke, ein geiler Verein und vor allem auch ein sexy Verein, und es lohnt sich, mit 60 München am Ende ja Geschäfte zu machen.
Ja, über die neuen Partner wollte ich nämlich schon die Überleitung zu den alten Partnern, zu den bestehenden Partnern auch herbeileiten. Die Bayerische hast du gerade schon angesprochen, ARD Sitzberger auch schon, ich glaube im 17. Jahr Hans Sitzberger, Vizepräsident. Linster Edelstahl auch verlängert, schon im Mai, glaube ich, war da die Verlängerung. Also die Löwenfamilie wächst und gerade auch die Bayerische, wir pflegen natürlich die Partnerschaften. Da gab es eine schöne Aktion bei der ByFit-App der Bayerischen. Schritte sammeln, da haben wir alle fleißig mitgemacht.
Ja, du vor allen Dingen, also du warst bei so einem Hut ab, du hast mich fast geholt. Aber ich bin etwas später eingestiegen, weil ich dann schon, merkt man schon, ich bin also über 50, ich habe mit Apps zu installieren meine Probleme. Und Rheinberg Medien Trainingslager am ersten Tag hat dann endlich die App dann draufgespült und dann bin ich jeden Morgen 12 Kilometer zum Joggen gegangen. Das ist in Österreich nicht so einfach, muss bergauf, bergab laufen.
Und dann bist du davon gezogen.
Ja, dann bin ich, aber den Rheinberg Med konnte ich nicht holen, also es war wirklich Wahnsinn. Aber ich habe jetzt zum Glück oder leider, ich habe nur mein Handy, das meine Daten oder meine Schritte gezählt hat. Die anderen haben immer so tolle Uhren am, die dann praktisch jeden Schritt dann aufzeichnen. Und ja, so habe ich mich dann mit dem Vorstandsvorsitzenden, mit Herrn Gräfer, mit Rheinberg Med, mit unserem Zeugwart, genau, mit Norbert Stegmann. Dann kam unser Athletiktrainer Matthias Luginger, der kam auch mal so hinten aus der Versenkung raus.
Aber Lugi. Der war anonym, oder?
Nein, Lugi. Der kam unter seinen Spitznamen, da kamst du auf einmal von hinten. Also da musste ich jeden Tag, wirklich jeden Tag bin ich 12 Kilometer gelaufen, mir hat alles wehgetan. Aber ich sagte, nee, ich muss da laufen. Und dann, glaube ich, habe dann auf Platz 18 abgeschlossen von knapp 100 Leuten und für einen guten Zweck. Und das finde ich klasse, dass wir solche Aktionen auch gemeinsam machen. Das motiviert mich, ein bisschen mehr zu laufen. Das hat uns motiviert, auch mit den Mitarbeitern mal einen gemeinsamen Mittagslauf zu machen. Das war klasse. Haben uns dann auch eine anschließende halbe Bier gegönnt im Biergarten zum Abschied, zum Abschluss von diesem Lauf. Ja, und so dann viele Sachen, glaube ich, macht richtig Spaß. Und wie gesagt, und glaube wichtig ist, man muss sich mit den Dingen müssen einfach, muss man aus dem Herzen gerne rausmachen. Und wie gesagt, mit der Bayerischen Versicherung einfach, glaube ich, ein Partner, das passt da vom Herzen her. Genauso wie ich meine Angermeier-Lederhose vom Herzen her gern trage. Also wie gesagt, so eine geile Hose. Ich könnte cool jeden Tag anziehen. Und ja, das macht einfach Spaß, so mal solche Partner an der Seite zu haben. Und wie gesagt, da fühlt man sich einfach wohl. Und das ist auch was genauso wie mit den Autos. Das macht man einfach gerne. Da steigt man jetzt nicht ein und sagt, oh, jetzt muss ich mit dem Auto da rumfahren. So wie vorher schon mit meinem Nissan, mit meinem Zweisitzer gegangen, bin ich gern offen gefahren. Und jetzt habe ich ein anderes Auto, fahre auch gern mit dem Auto. Und so, glaube ich, machen die Dinge dann am Ende auch für einen persönlich dann am Ende auch Sinn.
Absolut. Und jetzt kommt leider das Oktoberfest heuer wieder nicht. Aber wir haben letztes Jahr schon mit den weiß-blauen Trachtenwochen begonnen, auch so eine Social-Media-Kampagne zu fahren. Auch das ist dieses Jahr natürlich wieder während der Wiesenzeit geplant. Kannst du dann, bin ich mal gespannt, wie du deine Lederhosen dann kombinierst, um vielleicht wieder zum Outfit des Tages gewählt zu werden.
Also heute früh beim Laufen ist schon eine Idee gekommen. Also ich glaube, die Lederhose von Angermeier lässt sich sehr, sehr gut mit dem Auswärtstrikot kombinieren. Also ja. Ich glaube, das wird super passen. Also ich werde es auf jeden Fall mal probieren. Und werde bei einer der nächsten Events, wo wir immer mal eingeladen sind, werde ich mal diese Kombination mal wählen. Wie gesagt, ansonsten glaube ich, ja, Lederhosen ist einfach früher die Leute als normale Kleidung getragen. Und das war zum Beispiel das Schöne im Trainingslager. Ich war dann Sonntagmorgen im Gottesdienst in Windischgarsten. Also das ist dann schon so, da sieht man, dass es halt noch ein bisschen anders ist in Österreich. Da in der Windischgarsten, da waren ja, der Kirchenbesucher hat da zu wünschen üblich gelassen, so war sicherlich jetzt nicht voll besetzt, aber es waren doch einige Leute in der Kirche und die Hälfte ungefähr hat Tracht getragen. Und das gefällt mir so, wenn die jungen Männer, die Kinder, die Frauen so mit dem Dirndl, mit der Lederhose kommen und ein schönes Trachtenhemd an und einen schönen Trachtenjanker drüber. Also das finde ich einfach, das macht was her. Und ja, ich habe meine Lederhose dann im Trainingslager auch einmal beim Fanabend angezogen. Wie gesagt, und das einfach für mich hat auch was ein Stück weit mit Lebensgefühl zu tun. Und deswegen ist es schade, dass die Wiesn ausfällt, weil das trägt auch zu einem Lebensgefühl bei. Und ich hoffe, dass wir das Lebensgefühl 1860 München zumindest jede Woche im Stadion jetzt gut erleben können. Und das, glaube ich, macht die Leute einfach dann so ein Stück weit ihren Alltag einfach aus, dass man mit dem Verein die Woche mitfiebert, alles dafür tut, dass der Verein einfach gut vorankommt und man unter der Woche ja, für den Verein stirbt. Und dann am Ende den Tod gefüllt im Stadion jedes Mal, wenn er kommt, aber dann die Wiederauferstehung auch jede Woche wieder erlebt.
Ja, du sprichst es gerade an. Ich bin tatsächlich vor 2 Wochen auf einer Taufe gewesen im bayerischen Umland und habe auch eine Tracht getragen natürlich. Und der Pfarrer hat dann tatsächlich den Eltern gratuliert, dass sie gegen den Strom schwimmen, weil sich leider nicht mehr so viele Menschen taufen lassen. Das wird wahrscheinlich dann genau das bestätigen, was du auch eben gesagt hast mit dem Gottesdienst. Hoffen wir auf eine gute Saison. Und wie gehst du mit der gestiegenen Erwartungshaltung um? Ich glaube, die Löwen sind ja so ein bisschen von allen Trainern auch so zum Aufstiegskandidaten gewählt worden. Wie ist das? Wie gehst du als Hauptverantwortlicher im Sport sozusagen mit so einer Situation um, mit solchen Umfragen um? Ich meine, München, Medienlandschaft ist natürlich immer sehr laut, sehr präsent. Du wischst das alles eigentlich immer mit einem saloppen Spruch dann von der Seite.
Ja, also die Erwartungshaltung, die schießt ja keine Tore und die garantiert ja keinen Sieg. Und das ist ja am Ende, an dem orientiere ich mich. Also natürlich darf das Umfeld selbstverständlich eine hohe Erwartungshaltung haben. Und das ist ja am Ende auch ein Stück weit dem geschuldet, was wir in den letzten 1,5 Jahren jetzt am Ende hier so auf den Platz gezaubert haben. Und an dem orientieren sich natürlich viele Themen, natürlich auch, dass wir die Mannschaft halten konnten, dass wir uns mit den drei externen Neuzugängen einfach auch in der Spitze gut verstärkt haben, dass wir einfach auch jetzt einen sehr, sehr guten Kader haben, dass wir jetzt auch gut durch die Vorbereitung gekommen sind. Das bis auf, also in der letzten Folge schon gesagt habe, bis auf Marius Wisch und Daniel Wein am Ende ja alle Mann an Bord haben. Die Dinge aber garantieren ja nichts am Ende. Ich glaube, für mich ist immer wichtig, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Und am Boden der Tatsachen einfach, das nächste Spiel ist einfach das Wichtigste. Und soll ich mich jetzt damit beschäftigen, wo es am 38. Spieltag rauskommt, sondern wir müssen einfach unter der Woche wirklich top arbeiten. Wir haben jetzt so wie letztes Jahr Dresden so einen Überfliegerkader jetzt auch vom Etat her, wo der Konkurrenz weit entflohen ist, sondern wir sind vielleicht Vierter, Fünfter oder was jetzt in der Etatstruktur. Wir müssen unseren Job erst einmal super erledigen, das eine. Und da musst du natürlich auch die Konkurrenz einfach als Respekt gegenüber, musst du dir einfach auch richtig betrachten. Und die können ja auch ihren Job super machen. Sondern deswegen nur, weil wir 60 München sind, am Ende dann Erster sind und alle anderen sind dann Zweiter, Dritter, Vierter. Also das glaube ich, das ist anmaßend. Das hat auch am Ende auch nichts mit dem sportlichen Wettkampf zu tun. Der sportliche Wettkampf hat immer ein großes immer. Jeder kann gewinnen. Das ist im Fußball wirklich so. In der dritten Liga kann jeder jeden schlagen und deswegen, wie gesagt, geht es in erster Linie für mich darum, lass unsere Dinge gut erledigen, wir schauen auf uns, wir wollen einfach unter der Woche einen super Job im Training machen und wir wollen am Ende auch alles abrufen, was wir am Samstag immer oder Sonntag oder egal an welchem Tag wir in der Woche auch spielen, was wir da auf den Tank kommen, im Tank kommen. Und wenn wir das schaffen, haben wir eine gute Chance, eine super Saison zu spielen und ob am Ende dann Platz 1, 2, 3, 4 rauskommt, I don't know, wie wir in England sagen, keine Ahnung, also aber wichtig ist immer, du musst dir ins Spiegel schauen können. Du musst sagen, haben wir alles gegeben. Und wenn du das kannst, und ich glaube, das ist am Ende das, was auch richtig, richtig gute Fans ausmacht, die schauen hin und sagen, ey, die haben alles gegeben. Und deswegen waren die letztes Jahr mit uns super zufrieden, weil die gewusst haben, wir haben alles gegeben, wir haben alles rausgehaut. Und am Ende hat es nicht ganz für einen Platz 3, 2, 1 gereicht, aber wir haben Platz 4 gesichert. Freuen uns deswegen auf ein geiles Spiel gegen Darmstadt im Pokal. Und haben jetzt, wie gesagt, eins den Leuten gegeben, dass sie stolz auf ihren Verein sind, stolz auf ihre Mannschaft sind. Und wenn die auch ein Stück weit auch viel Identifikation, viel Identität geschaffen, viel Herzblut am Ende auch trotzdem erzeugt und am Ende eins geschaffen, dass die Leute für sich auch wieder neue Idole haben. Und ich glaube, Profifußball funktioniert immer so, du musst Idole erzeugen, du musst neue Gesichter der 60er wieder schaffen. Und das haben wir geschafft jetzt auch, dass wir neue Gesichter in diesem Verein wieder geschaffen haben. Nicht bloß jetzt Sascha Mölder, sondern auch viele andere Spieler, die neue Gesichter sind, von Marco Hiller hinten begonnen. So mit seinem phänomenalen Willen jetzt auch gegen Bayern zu Hause einfach dann auf die Zähne zu beißen, einfach zu kämpfen wie ein Löwe, Schmerzen zu ertragen. Und ich glaube, das sind Dinge, das machen 60er-Fans, das wollen die von ihren Spielern sehen. Und das, glaube ich, wollen wir auch nächstes Jahr zeigen. Und dann, glaube ich, ist jeder glücklich mit uns, jeder zufrieden mit uns. Und dann schauen wir mal, was am 38. Spieltag am Ende rumkommt.
Aber man kann tatsächlich davon sprechen, dass die Löwen ein extrem schweres Auftaktprogramm haben. Wir hatten jetzt mit Würzburg einen starken Gegner zum Auftakt hier in München. Dann geht es nach Wiesbaden, auch Braunschweig, das Derby gegen Türkgücü München im nächsten Heimspiel. Also es sind schon, welche Mannschaft ist denn für dich so der Favorit, wo du sagst, da bin ich sehr gespannt, wie die sich in dieser Saison entwickeln, oder das ist vielleicht sogar ein Heimfavorit? Gibt es da jemanden?
Ja, es gibt viele Mannschaften. Ich glaube, grundsätzlich bist du immer gespannt, was machen Absteiger. Also, wie gesagt, jetzt hat Osnabrück nochmal zugeschlagen am Transfermarkt, nochmal mit Bertram und so. Die haben, das Transferfenster ist ja noch offen, also es wird dann einiges passieren. Also, da braucht man sich nicht dann, was in Braunschweig noch passiert, in Würzburg passiert, da wird dann vieles passieren. Also, deswegen glaube ich, sind so die ersten Spiele nicht unbedingt der endgültige Fingerzeig, sondern es sind dann immer so kleine Vorboten. Und manche tun dann nochmal was und manche, so haben wir letztes Jahr gesehen, hauen im Winter dann einfach nochmal richtig Kohle rein in die Mannschaft. Und muss man einfach auch beobachten, keine Frage, aber auch die Ruhe behalten. Und da, wie gesagt, in der Ruhe liegt oftmals auch die Kraft. Und deswegen, wie gesagt, sind die Absteiger, glaube ich, sicherlich ein Thema. Zinierplatz, wegen Dennis Erdmann, was macht Saarbrücken, für mich so ein Thema. Jetzt Patrick Sontheimer, es war ein anderer Spieler, den ich im Viertel trainiert habe, der ist jetzt nach Viktoria Köln gewechselt. Was macht jetzt Viktoria Köln? Es sind alles so Mannschaften, die das Zeug haben, auch vorne hinzukommen. Magdeburg hat auch eine super Rückrunde gespielt letztes Jahr. Also gibt es viele Mannschaften, die am Ende, was es lohnt hinzuschauen, aber ich glaube, das Schöne ist immer in der Liga, es wird auch ein paar Mannschaften geben, die super erfolgreich sein werden, wo keiner gerechnet hat. Es werden auch ein paar Mannschaften dabei sein, da hätte man mehr erwartet, die abstürzen ein Stück weit auch. Und deswegen lassen wir uns einfach überraschen, es wird viele Mannschaften geben, die die Möglichkeit haben, von hinzukommen, da gehören sicherlich auch wieder zu. Aber es wird immer darauf ankommen, erledige deinen Job, konzentriere dich auf dich selber, fokussiere dich auf deine eigene Tätigkeit jeden Tag und dann hast du auch eine gute Chance. Letztendlich auch, wenn du eine gute Mannschaft bist, einen guten Charakter hast, eine gute Mentalität hast, dass du am Ende auch ganz vorne hinkommen kannst.
Und du hast gerade schon gesagt, auch ein tolles Spiel, auf das wir hinfiebern, ist der Freitagabend, 6. August gegen SV Darmstadt 98. Gegen Nürnberg gab es so ein bisschen die Generalprobe gegen den Zweitligisten. In deiner als Rückkehr in deine Heimat, in deine alte Heimat, sportliche Heimat. Wie siehst du Darmstadt? Wie ist da der Vergleich? Zweitligist, Drittligist? Haben wir da die Chancen? Haben wir Chancen?
Ja, Chancen haben wir schon. Also, das braucht man halt antreten. Also, ich glaube, das ist ja das Schöne am Pokal, aber es ist natürlich. Es wird trotzdem phänomenal, also auf Flutlichtspiel kriegen, weil das Stadion normalerweise ausverkauft. Schauen wir mal, was bis dahin die Pandemielage erlaubt und was die gesetzlichen Bestimmungen erlauben. Aber auf jeden Fall für uns eine mega Herausforderung und mega Freude drauf, was wir dann in dem Spiel am Ende was wir dann vielleicht erschaffen können. Und wie gesagt, eins ist auch klar, im Pokal, wenn unterklassig gegen höherklassig spielt, musst du über dich hinauswachsen. Und das muss uns gelingen. Das ist uns letztes Jahr gegen Frankfurt schon gelungen. Leider hat da so ein kleiner Drücker noch gefehlt. Das hätten wir letztes Jahr Frankfurt besiegen können. Da haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Und ich hoffe, dass das ja Leute, Fans im Stadion sind. Ich glaube, das wäre letztes Jahr der Drücker gewesen. Der kleine Drücker, den wir noch gebraucht hätten, wenn uns dann unsere eigenen Fans einfach dann auch nach vorne gepeitscht hätten. Ja, und so hoffen wir natürlich, dass wir das dieses Jahr schaffen. Dass wir mit Fans im Rücken über uns hinauswachsen und am Ende auch dann so eine große Sensation will ich es nicht bezeichnen. Ich glaube, dritte Liga gegen zweite Liga ist jetzt keine große Sensation, aber auf jeden Fall eine Sensation, egal wie klein oder wie mittelgroß man die auf jeden Fall macht, aber dass man auf jeden Fall die Sensation schafft, am Ende als Drittligist den Zweitligisten aus dem Wettbewerb zu kicken.
Beim Spiel in Nürnberg, das hatte ich ja gerade schon angesprochen, durfte ich ja zusammen mit Gilbert Kalb als Löwen-Radio-Duo Löwen TV, den YouTube-Livestream übertragen und kommentieren. Über 8000 waren immer eigentlich toujours dabei, haben das Spiel verfolgt. Und da kamen natürlich viele Fragen. Wie viel wert ist denn so ein Testspiel gegen Nürnberg im Vergleich dann zum Pokalspiel dann gegen Darmstadt?
Ja, das glaube ich, das ist zu weit weg, dann also die beiden Dinge zu vergleichen, also von der zeitlichen Achse her. Also für uns war es wichtig, dass wir einfach zum ersten Spiel gegen Würzburg einfach einen guten Testgegner nochmal gehabt haben. Ein höherklassigen Gegner, aber dann am Ende, wenn du gegen einen Regionalligisten spielst, musst du ja immer drauf gehen. Die warten jetzt ab. Gegen einen Zweitligisten kannst du dann eher aus dem Mittelfeldpressing herausspielen. Das sind Dinge, die du eher dann simulieren kannst. Das ist ja dann gegen zu Hause gegen Burghausen gar nicht möglich ist. Dann hast du am Ende keine geschlossene Mannschaft, hast du dann so eine zerrissene Mannschaft, die dann Fußball spielt. Schaut nicht gut aus. Den Spieler macht es auch keinen großen Spaß. Und du als Trainer hast am Ende einen dicken Hals. Also, da musst du immer dann wieder suchen. Ich ordne das Thema jetzt richtig ein. Versuche jetzt auch ein bisschen runterzukommen. Und dann geht es dann nach ein paar Minuten, geht es dann schon wieder, dass man solche Spiele auch taktisch richtig einordnet. Das ist einfach für Spieler einfach Käse. Die Abwehrspieler halten ihren Laden hinten zusammen. Die Stürmer wollen am besten den Torwart voll attackieren. Und dann am Ende bist du immer einen Schritt zu spät. Das ist uns auch gegen Burghausen so passiert. Das sind einfach das Spiel nicht übergewichten. wichtig war, wie gesagt, dass wir einfach, glaube ich, 20, 30 Minuten einen richtig dominanten Fußball gespielt haben und uns nicht Mut gehabt haben, eigenen Ballbesitz, Spielaufbau, unsere Themen zu erledigen. Es hat einfach gut ausgesehen. Und ich glaube, wenn wir irgendwann einmal die zweite Liga anstreben sollten, dann wird es auf jeden Fall nicht passieren, dass wir dann im Sommer einen kompletten Umbau finanziert bekommen. Und, sondern wenn wir hochgehen, dann müssen wir eine Mannschaft haben, die am Ende einer zweiten Liga gewachsen ist, auch dieses Spielniveau halten kann. Und deswegen ist es für uns schon auch darauf ankommen, dass wir einfach uns entwickeln müssen. Und das hat mir einfach gut gefallen, dass wir dann gegen einen ambitionierten Zweitligisten, Nürnberg ist ja nicht jetzt halt irgendwo unambitioniert, sondern die sind ja immer auch von der Erwartungshaltung getragen, in die erste Liga wieder zurückkehren zu müssen, zu wollen. Und sind ja gefühlt irgendwo immer in der ersten Liga, zumindest im Gedankengut. Und deswegen, wie gesagt, war das für uns einfach ein super Test, das auch wieder für Zuschauern. Und, aber am Ende ist immer das Gleiche. Vorbereitung ist Vorbereitung, Liga ist Liga. Ob du jetzt in Nürnberg 5-0 gewinnst oder 5-0 verlierst, am Ende gibt es nichts dafür. Sag mal, für dein eigenes Ego ist gut, für dein eigenes Selbstvertrauen. Einfach auch die Spieler nochmal das Gefühl haben, die Dinge, was wir gemacht haben, die funktionieren. Wir können ja der neuen Art, wie wir Fußball spielen, so in der Systematik auch hundertprozentig oder vertrauen. Das, glaube ich, ist ganz entscheidend auch. Und nicht, ob jetzt dann ein Ergebnis und so Fehler, jetzt, wie uns dann in Nürnberg passiert sind, die passieren auch nur einmal ein Spiel in der Karriere. Umso besser, dass es in einem Freundschaftsspiel passiert. Das nehme ich dann lieber in Kauf, als wenn es dann irgendwo in einem Ligaspiel passiert und wir denken, ah, scheiße, jetzt hat uns das Spiel 3 Punkte gekostet.
Und es ist ein Alles-oder-Nicht-Spiel. Und der Underdog, der ist dann meistens, der kann ein bisschen befreiter ausspielen als dann der Zweitligist.
Das kommt vielleicht auch noch dazu. Ja, natürlich. Und jeder hat so mal 2 Spiele im Tank. Also ich glaube, das ist immer das Entscheidende. Jeder hat 2 Ligaspiele. Es war früher mal anders. Das sind dann die anderen etwas später eingestiegen und wie gesagt, wir haben auf jeden Fall, es ist ein Spiel trotzdem jetzt so von der Vorbereitungsphase her auf das Spiel auf Augenhöhe. Alle haben die gleiche Vorbereitung, gleichen Zeitpunkt. Jeder hat 2 Ligaspiele absolviert. Jeder ist eigentlich relativ gut im Lauf und du weißt da, wie du den Gegner einschätzen kannst, weil du den auf jeden Fall in 2 Ligaspielen schon ein bisschen analysieren konntest da und dann wird es schon darauf ankommen, einen guten Plan zu haben. Gut vorzubereiten und am Ende auch dann, wie ich es vorher schon erwähnt habe, einfach über uns hinauszuwachsen.
Über sich hinausgewachsen sind, und jetzt komme ich schon so zum Schlussthema, was ich aber trotzdem gerne nochmal von dir eingeordnet haben möchte, die Italiener und die Engländer bei der Europameisterschaft. Wie viel Italien und England steckt denn in 60 München? Oder umgekehrt?
Ja, schon. Ich glaube, dass zu jeder Mannschaft gibt es Parallelen. Also wie gesagt, die Italiener haben auch mit ein paar Mölders gespielt. Also wenn man mal die alte Struktur nimmt, waren auch ein paar so, Sascha, mögen wir das verzeihen, ein paar so alte Säcke drinnen, die dann einfach Fußball gut gemacht haben. Und ich glaube, entscheidend ist immer so in beiden, vor allem jetzt bei Italien, hast du einfach schon gesehen, es war einfach ein Team, war eine Mannschaft, das immer versucht hat, gemeinsam voranzugehen. Und nicht bloß jetzt die Euro, sondern das, was sie im Vorfeld der Euro schon ein Ergebnis erzählt haben, ist ja wirklich so, phänomenal gewesen. Also wie viele Spiele die zu Null gespielt haben, wie viele Spiele die ungeschlagen geblieben sind. Also ich glaube weit über die 30 und jetzt geschafft, wo die ungeschlagen sind. Und das ist natürlich fantastisch. Genauso war die Engländer, die waren auch natürlich hinten die Null super gehalten haben. Jetzt hat vielleicht auch nicht, obwohl sie nicht den stärksten Torwart haben, haben sie natürlich sehr, sehr gut verteidigt. Und das war natürlich schon das Thema, wo man auch für uns jetzt auch am Ende ja transferieren kann, sondern am Ende musst du auch eine stabile Abwehr haben, du musst einfach auch als Team geschlossen verteidigen, vorne bis hinten. Das haben beide Mannschaften einfach auch, oder beide Länder auch gut verstanden. Und sie haben trotzdem mit einem unheimlichen Teamspirit gespielt, das sicherlich auch ein bisschen vor allem bei den Engländern angestachelt worden ist durch die vielen Heimspiele in Anführungsstrichen. Man hat dann doch am Schluss gedacht, das ist eine englische Heim-EM.
Bis auf ein Spiel.
Und das, aber wir haben natürlich auch trotzdem auch unseren Heimvorteil in München gehabt, konnten den nicht so nutzen. Ich glaube, wir haben einen absolut verdienten Europameister gesehen. Und ich glaube, das finde ich dann trotzdem immer das Entscheidendste. Fußball ist trotzdem gerecht. Die beste Nation hat gewonnen. Und ohne Wenn und Aber, die haben den besten Fußball gespielt. Die haben, glaube ich, auch viel inspiriert. Die haben mit Power gespielt. Die haben mit Zug gespielt. Die haben viel kreative Momente gehabt. Haben aber hinten auch beinhart verteidigt. Also wirklich so diese Juve-Schule. Diese italienische Catenaccio hat man dann schon gesehen, dass du gegen die keine Freude hast, Fußball zu spielen. Und das, glaube ich, macht es am Ende aus. Und so für so Cellinis dieser Welt und so, so man freut sich, weil das am Ende ihr Lebenswerk ein Stück weit abrundet. Und wir, sagen wir, den Cellini, den verfolge ich ja schon seit vielen Jahren in Juve. Ich war damals auch in Juve ein paar Mal live im Stadion, mal in der Champions League beobachtet. Finde ich klasse, wie der einfach über Jahre hinweg und jedes Mal denkst du, ja, jetzt wird es aber Zeit, dass der aufhört. So richtig laufen kann der nicht mehr, aber was der taktisch bieten, das ist natürlich die höchste Fußballkunst und deswegen freut es mich ja für solche Spieler, dass sie so ihre Karriere mit so einem Highlight am Ende abschließen und dann auch zu Legenden der Squadra Azzurri geworden sind. Und das freut mich so. Und deswegen, wie gesagt, das ist, glaube ich, das Schönste, was man dann, was so die EM am Ende dann wieder gibt, dass solche Spieler nämlich ja so wie, ja, wie sie Weltmeister geworden sind, dass so einfach Superspieler am Ende ihre Karriere mit sowas auch grünen können.
Wer stellt bei uns die Elfmeterschützen auf?
Ja, ich mit dem Abstimmung mit den Spielern. Also ich weiß auch, was da rausgeht oder was rausgeht, glaube ich, hat kein glückliches Händchen mit Elfmeter, sowohl als aktiver Spieler als Trainer. Aber er hat sich, glaube ich, trotzdem unsterblich gemacht, also in England auch, auch wenn der Finalniederlage natürlich schon hart ist und die ja trotzdem einige Tage und Wochen die Engländer beschäftigen wird, weil genau die Schwäche wieder zutage getreten ist, Elfmeterschießen. Und das haben sie jetzt in ihrer Historie, glaube ich, oft genug erlebt, aber ich handhabe das relativ einfach. Also ich habe jetzt schon ein paar Elfmeterschießen mal selber erleben dürfen. Also mit Nürnberg war ich mal in Rostock im DFB-Pokal im Elfmeterschießen. Da habe ich dann die komplette Viererkette mal schießen lassen. Eigentlich ungewöhnlich alle vier perfekt getroffen. Also Valentini, Margreiter, Mühl und Leibold haben alle aber so gut geschossen, dass ich selber erstaunt war, wie gut die Elfmeterschießen können. Ich glaube, das Entscheidende ist, wie gesagt, du musst einfach immer ein Vertrauen haben. Ich glaube, immer die Herangehensweise, die mentale Herangehensweise, was du Spieler nochmal schärfst, wie man an so einen Elfmeter mental rangeht, auf wo man sich zu konzentrieren hat. Ich glaube, das ist A und O. Und dann auch muss sich ein Spieler auch bereiter zu fühlen. Und ja, ist halt schon erstaunt, dass dann Spieler bei England die Elfmeter geschossen haben, die vorher im Turnier keine Rolle gespielt haben. Die dann vorher Minuteneinsätze oder teilweise gar nicht im Kader waren. Sind nicht einmal in diesen astronomisch großen Kader, der bei Euro den Mannschaften zur Verfügung steht, den Spieltagskader, dass sie den reingeschafft und am Ende werden die dann eine Minute vor Schluss eingewechselt und so einen Elfmeter schießen. Aber ich denke trotzdem, jeder Trainer will da seinen Spieler gewinnen, also der wollte nicht absichtlich die Schlechten reinstellen, das ist ein Quatsch. Aber man sieht aber trotzdem Drucksituationen, man sieht trotzdem, wie schwierig auch so ein Elfmeter ist und ich muss mich immer wieder daran erinnern, so mit Olaf Thon, Fußballlehrer gemacht, der dann mir beschrieben hat, 1990 bei der Weltmeisterschaft Elfmeterschießen. Ich oft einmal so gefragt, so, wie war das so? Also, man erinnert sich an gar nichts mehr. Man geht davor und das Tor wird immer kleiner. Und am Ende musst du immer das Ding dann reinbringen. Und man sieht es ja bei uns, wenn Mannschaften gegen uns spielen, der Hiller im Tor ist halt einfach dann trotzdem eine Maschine da hinten drin. Und deswegen heißt er auch nicht zu Unrecht Hiller-Killer. Und auch wenn Killer jetzt eher ein negativ besetzter Begriff ist, aber Elfmeter zu killen, der ist ja einfach eine Wucht. Und wie gesagt, jetzt hier bei 60 durfte ich auch schon mal ein Elfmeterschießen mitmachen gegen Würzburg im Toto-Pokal, im bayerischen Finale. Und hat uns ja dann den Titel, den ersten Titel nach München gebracht und nach 60 gebracht, dass wir einmal Toto-Pokal-Sieger geworden sind. Keine leichte Disziplin, aber wie gesagt, und da sieht man auch, dass solche Finals am Ende auch über solche Details und solche Kleinigkeiten am Ende auch entschieden werden.
Eines der Spiele haben wir tatsächlich sogar gemeinsam angeschaut, hier im Löwenstüber gegen Ungarn war das, genau, das Unentschieden. Wie schaust du Fußballspiele? Kannst du einfach nur zuschauen oder rattert bei dir da ständig der Kopf?
Ja, unterschiedlich. Also muss mir dann schon immer so ein bisschen auf die Umgebung einlassen. Also wenn ich dann so, ich habe einige Spiele im Löwenstübel angeschaut, fand das immer ganz spannend. So mit Fans und so mit dir, dann war Hans Sitzberger war mal da, der Vizepräsident und so unterschiedliche Leute. Am Ende haben mit einem am Fußball geguckt, ich finde das immer gut. So, weil es auch so ein Stück weit dann die Löwenfamilie am Ende ist und die Fans freuen sich, der Trainer kommt auch mal und meine Frau war mal dabei, meine Kinder und so. Und dann ist es immer unterschiedlich. Manchmal merke ich selber auch halt so, schaust einfach nur so wie jeder andere auch Fußball, trinkst ein Bier dazu, isst einen Oberarzten und eine Breze und machst einfach eine Brotzeit dazu und redest da mal viel Blödsinn. Am Ende, das gehört auch mal dazu. Und manchmal habe ich auch Spiele, da schaut ihr dann eher so auf diesen Analysekanal um, das kann man ja mittlerweile, weil du total oben hast, so Magenta, das ist einfach auch ein super Service, die haben die Euro wirklich mal so hochqualitativ unterstützt und auch übertragen. Und ich habe dann auch viele Spiele auf Magenta angeguckt und dann interessiert mich schon mal so eine Analyse, aber da geht es dann eher darum, ich denke, ja, das spielen sie ähnlich wie wir. Jetzt schaust mal hin, wie machen die das? und versuchst da, aber sag mal, Nationalmannschaften haben natürlich schon eher den Nachteil, dass sie nicht eingespielt sind, dass jetzt ein wenig taktische Neuigkeiten siehst, sondern dass die Champions League eher ein anderes Niveau, wo es jetzt so neue Trends und die Ligen, vor allen Dingen die Spitzenligen, liefern dann schon neue Trends, aber die National- Europameisterschaft, Weltmeisterschaften liefern da jetzt eigentlich, sind nur Konsequenzen oder Folgerungen daraus, was du vorher ein, zwei Jahre in der Champions League gesehen hast.
Wir sind sehr gespannt, was deine Erkenntnisse und deine Schlüsse sind für die neue Spielzeit. Michael, ich wünsche uns allen eine tolle Saison. Ich wünsche dir viel Spaß, viel Freude an der neuen Spielzeit. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass du da warst.
Ja, vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich hoffe, dass keiner gelangweilt hat. Auch wenn das wieder lange war. Es waren zwei lange Podcasts, aber ich hoffe, dass jeder so ein bisschen hinter die Kulissen blicken konnte und ein bisschen Einblick bekommen hat. Das ist ja, glaube ich, auch am Ende die Intention dieses Löwen-Podcasts, das ja von dir, Jan, super gemacht wird. Und ich hoffe natürlich auch, dass alle Löwen-Fans mit uns Freude haben. Und ich glaube, das ist das größte Ziel, was wir erreichen können, wenn wir allen Freude machen, der ganzen Löwen-Familie Freude machen, ob Sponsoren, ob der Vereinsführung, ob jetzt allen Fans und allen Leuten, die mit 60 mitfiebern. Wenn wir das hinbekommen, dann glaube ich, haben wir alles richtig gemacht. Und deswegen drückt uns die Daumen. Und ich glaube, tragt den Löwen im Herzen. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man den Löwen im Herzen hat. Und am Ende, dass wir einmal Löwe, immer Löwe, dass das am Ende, Tag für Tag, am Ende, glaube ich, über allen stehen muss.
Das war nun schon die 67. Folge und der zweite Teil der Doppelfolge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen. Freut euch auch in der nächsten Woche auf einen tollen Gesprächspartner und wir sagen Servus.
Servus.
Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Ja! Jetzt ist das Spiel vorbei! Jetzt ist das Spiel vorbei! Jetzt ist Schluss! Jetzt ist Schluss! Die Löwen gewinnen!